Talk mit Tees.
Schreib für die. Und ich so, nein, doch, tu es.
Das ist, glaube ich, natürlich mit so 30 oder so, ne, dass man sich mit seiner Vergangenheit, mit seiner Herkunft, mit seinen Eltern, dieser ganze klassische Kram auseinandersetzt. Und dann sind mir natürlich Irritationen aufgefallen im Westen. Der große Unterschied ist, dass es nicht per se man davon ausgehen konnte, dass die Mutter sich um alles kümmert, sondern dass auch die Betreuungssituation in der DDR und auch danach im Osten so viel besser war, dass man viele Menschen hatte. Die Bühne von der hintersten Bank, wenn man das mal erfinden könnte, das wäre, glaube ich, gut. Es waren immer Sorgen da und wir galten als Assi-Familie in Anführungsstrichen so für manche, also dieser Ausdruck. Der Name Paula ist auch so, ist orange auf jeden Fall.
Orange. Was da wohl dahinter steckt, ihr werdet es gleich erfahren. Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich treffe mich gerne mit Menschen, die eine besondere Fähigkeit haben. Die will man dann natürlich besser kennenlernen. Paula Irmschler ist mein Gast heute. Sie ist Autorin, Kolumnistin, Satirikerin, hat für die Titanic geschrieben, auch für den Musikexpress und sie ist Bestseller-Autorin. Ihr erster Roman hieß damals Superbusen, aber ich bin jetzt mit dem zweiten Roman auf sie aufmerksam geworden. Alles immer wegen damals. Eine wunderbare Mutter-Tochter-Geschichte mit einer Tochter, die aus den ostdeutschen Bundesländern nach Köln gezogen ist. Genauso wie das auch bei Paula Irmschler der Fall war. Interessant natürlich, wie verändert sich der Blick auf Ostdeutschland, wenn du dann im Westen der Republik dich niedergelassen hast. Mir hat der Roman extrem gut gefallen, weil er so gut geschrieben ist. Er ist sehr ironisch, sehr amüsant und ich habe mich dann natürlich auch gefragt, wie macht die das? Wie ist die so witzig geworden? Eine definitive Antwort darauf haben wir jetzt nicht für euch, aber eventuell war es ja alles immer wegen damals. Es ist natürlich das Aufwachsen früher, das uns auch für die heutige Zeit prägt. Und da fand ich es natürlich interessant, von Paula zu hören, die in durchaus prekären Verhältnissen aufgewachsen ist und auch ein bisschen rumeiern musste, bis sie dann ihren ersten richtigen Job gefunden hat. Es lohnt sich auf jeden Fall immer, ihre Texte zu lesen und man hört ihr auch sehr gerne zu. Viel Spaß mit Paula Irmschler.
Ein Podcast von SWR 3.
Hallo.
Hallo, ich freue mich auch.
Die Irmschlern ist da, wie es doch bei euch in Sachsen heißt, oder?
Hat jemand das Buch gelesen.
Habe ich aus deinem Buch doch erinnert.
Man würde sagen, der Irmschlern.
Und ich habe nicht wirklich verstanden, warum da so ein N dahinter kommt. Die Irmschlern.
Ja.
Also die, wenn die Frau Sonntag heißt, die Sonntagen.
Ja.
Was ja sich nicht mal gut sprechen lässt.
Auf jeden Fall. Das ist auch so, da habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gewagt, weil ich im Buch behaupte, dass das Sächsisch oder Ostdeutsch sei. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber wenn du jetzt irritiert bist, ist das wahrscheinlich wirklich was Besonderes mit diesem N an weibliche Nachnamen hängen.
Ja, es ist Sächsisch. Also wir sind jetzt in Köln, deiner neuen aktuellen Heimat. Ich bin sonst eher im Süden zu Hause. Da sagt kein Mensch das. Also von
Gott sei Dank.
Ich
bin ich wirklich erleichtert.
Aber ja. Du weißt doch, wovon du schreibst.
Naja, klar. Ja, aber es war so ein bisschen, ich habe mir einfach das gedacht, dass das Ostdeutsch ist, genau. Aber man kann es ja nicht, man kann es nicht so richtig checken, ne? Man hat so im Gehör und denkt so, okay, ich habe es im Westen jetzt noch nie gehört. Könnte was dran sein.
Die Irmschlern. Paula, in Dresden geboren, Autorin, Satirikerin, Journalistin. Du hast deinen zweiten Roman jetzt geschrieben. Der erste war Superbusen. Warst du da schon Spiegel-Bestseller-Autorin mit Superbusen oder wurde man erst danach?
Ich war auf dieser ominösen Liste.
Wie auch immer die entsteht.
Ich finde das ja auch total toll, dass man dann diesen Sticker kriegt. Und ich glaube, es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen Spiegel-Bestseller und Spiegel-Bestseller-Autorin. Weiß ich nicht. Aber stimmt. Es ist so ein bisschen gefaked, weil diese Liste ist lang. Also es gibt ja, keine Ahnung, bis Platz 100 oder so, keine Ahnung. Aber die veröffentlicht werden, sind ja nur so die ersten 20 Plätze. Und darauf habe ich es ja gar nicht geschafft, aber so auf Platz 30 oder so, was ja super ist, um Gottes Willen.
Hauptsache, du hast den Aufkleber.
Hauptsache, man hat den Aufkleber, ja. Das ist echt lustig.
Ja. Wie hat sich das körperlich für dich angefühlt, als du zum ersten Mal einen Spiegel-Bestseller-Aufkleber auf deinem Buch gesehen hast?
Körperlich. Ich bin erleichtert, glaube ich, dass es orange ist, weil ich hätte das ästhetisch blöd gefunden, wenn das nicht zusammengepasst hätte zu dem Titel.
Ja,
deswegen
stimmt.
Erleichterung wahrscheinlich.
Es passt zu dem Cover deines neuen Buches und das heißt Alles immer wegen damals. So, dann freuen wir uns, dass wir dich kennenlernen können. Ein kleines bisschen mit allem, was du gemacht hast. Zwischendurch hast du für die Titanic geschrieben. Jetzt bist du relativ frisch im ZDF Neo Magazin Royal.
ZDF Magazin Royal. Ich muss selber
Wieso komme ich auf Neo? Weil das früher war Neo lief.
Genau, es war ZDF
Neo. Das fand ich recht.
Aber ZDF Neo. Meinem Gefühl nach sagen die Leute vor Ort, dass auch nicht immer alles richtig. So, irgendwie ein Magazin und irgendwas mit Royal und beim ZDF.
Oh, herrlich. Ja, alles immer wegen damals. Das ist eine Mutter-Tochter-Geschichte. Interessanterweise hat die Tochter den Kontakt abgebrochen, also mehr oder weniger. Sie hat seit 2 Jahren auf jeden Fall keinen wirklichen Kontakt mehr zur Mutter. Das ist Carla, die ist von Leipzig nach Köln gegangen und hängt so ein bisschen wirklich durch. Ihre Ausbildung nimmt sie auch nicht ernst, kommt manchmal kaum aus dem Bett. Ein bisschen läuft das Leben an ihr vorbei. Sie denkt eigentlich nur daran, eine Familie zu gründen mit ihrer Freundin Nathalie. Und dann haben wir aber die Mutter sozusagen, die andere Gegenspielerin, die das Gegenteil auch von ihr ist. Die hat viele Freunde, die liebt ihr kulturelles Leben, die liebt auch Männerbeziehungen, da gab es ja auch so eine. Die eine Beziehung ist jetzt gerade kaputt gegangen. So, das sind so die beiden Frauen, die in diesem Buch aufeinandertreffen. Was hat deine echte Mutter zu dieser Konstellation im Buch gesagt?
Meine echte Mutter hat dazu, oh Gott, sie hat nicht so konkret was gesagt, aber sie hat natürlich verständlicherweise, wie ich es auch hätte, immer so ein bisschen Angst, ne, dass man so drin vorkommt und das, was biografisch ist und dass das sich irgendwie komisch anfühlt oder dass man irgendwie vor der Öffentlichkeit so und so dasteht, kann ich komplett verstehen. Geht mir ja selber auch so, weil ja die Leute immer denken, dass das irgendwie alles von der eigenen Biografie abgeschrieben ist sozusagen. Deswegen war sie erstmal so ein bisschen Aber ich glaube, sie findet es gut. Sie hält sich dann zurück mit so. Also meine Mutter ist auch sehr, sehr literarisch interessiert und so. Und ich glaube, sie will da nicht ganz so sehr
ins Detail gehen.
Echt? Und wird das wahrscheinlich machen, wenn wir uns jetzt bald persönlich sehen, wenn ich bald in Dresden lese, wo sie lebt und so.
Ihr habt euch seitdem noch nicht wieder gesehen, seitdem du das Buch rausgebracht hast. Nee. Okay. Aber telefoniert. Oder habt ihr seit 2 Jahren keinen Kontakt mehr?
Wir machen immer so Sprachnachrichten tatsächlich. Wir tauschen so Sprachnachrichten aus, was sich auch so seit Corona etabliert hat, weil ich bin auch ganz schlimm im Telefonieren. Und auch in meiner Familie ist das nicht so üblich. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was im Buch vorkommt. So dieses Familien, die jetzt nicht so ganz aufeinander hocken die ganze Zeit. Und bei meiner Mutter und mir hat sich dann wirklich so eine Sprachnachrichtenfreundschaft entwickelt, die für uns so perfekt zwischen Schreiben und Telefonieren. Das ist gut.
Ja. Fällt das schon unter Pragmatismus? Denn das ist ein Thema, auch in diesem Buch. Pragmatismus der Menschen, die in der DDR groß geworden sind, irgendwie eigen ist. Und ich finde das sehr schön, diese eine Passage, wo Gerda mit ihrer Tochter Frieda in dem Fall ja ab und zu mal telefoniert. Aber es ist eben normal, dass die sich wochenlang nicht melden beieinander. Denn es war ja nichts. Sich zu vermissen reicht nicht aus. Oder dass man einfach nur mal quatschen will, auch nicht. Es muss schon irgendeinen Anlass geben. Ja. Erkennt sich deine Mutter da auch wieder?
Ja, bestimmt. Also natürlich wollte ich irgendwie so ein Grundgefühl da schon festhalten. Und ich war immer total irritiert, also wertfrei irritiert davon, wie viel Kontakt Leute zu ihrer Familie haben. Ja. Was mir auch dann manchmal recht unnatürlich vorkam, sondern wirklich so unhinterfragt irgendwie. Also wir telefonieren jeden Sonntag miteinander und bla 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 bla. Und schön, so wenn man sich damit wohlfühlt, aber ich kenne das halt gar nicht und ich kenne das in meinem ostdeutschen Umfeld sozusagen auch eher selten, dass Leute so die ganze Zeit so am Schnattern sind und sich so einmischen irgendwie.
Ist aber möglicherweise ein Unterschied auch zwischen dem klassischen Ost und West, wie es ja auch im Buch gemutmaßt wird, oder?
Ja.
Dass auch Mütter eine ganz andere Rolle gespielt haben und ihre Kinder ganz anders großgezogen haben. Was ist so der ganz große Unterschied? Was hast du auch gemerkt im Nachhinein?
Also ich glaube, der große Unterschied ist, dass es nicht per se man davon ausgehen konnte, dass die Mutter sich um alles kümmert, sondern dass auch die Betreuungssituation in der DDR und auch danach im Osten so viel besser war, dass man viele Menschen hatte als Kind, die für einen verantwortlich waren. Ne? Ob es Ob es die NachbarInnen waren, ob es eben der Kindergarten war, der Hort, die Schule. Also man war irgendwie nicht die ganze Zeit zu Hause bei der Mutti. So, die Mutti ist auch arbeiten gegangen.
Und die waren alle arbeiten, ne?
Die waren alle arbeiten. Ich glaube 98% oder so Beschäftigungsquote. Die Väter dann, naja, später, gab auch viel Scheidungen und so, ne? Also es war so ein bisschen so, es stand ein bisschen offener, wer sich jetzt eigentlich um diese Kinder kümmert, so. Also ich habe das Gefühl, dass das in bürgerlichen Verhältnissen und auch in westdeutschen Verhältnissen viel klarer war. Die Mutter ist es, die Mama, die das macht oder die es machen sollte.
Deine eigene Mutter war aber durchaus Inspiration für die Gerda. Alleinerziehend gewesen mit 5 Geschwister hast du, glaube ich, gehabt.
Ja, 5.
6 Kinder. Ja. Das ist eine Handvoll.
Mhm.
Nein, das ist mehr als eine Handvoll.
Ja.
Das ist mehr als eine Handvoll.
Ja.
Führt natürlich dazu, dass man nie auf großem Fuße leben kann.
Mhm.
Dass das durchaus auch als prekär bezeichnet werden kann, die Umstände. Inwiefern hat dich das geprägt für dein Leben heute?
Sehr geprägt, ja. Wahrscheinlich mehr geprägt als irgendwas. Also genau, meine Mutter war alleinerziehend. Also es war immer meine Mutter und meine Geschwister so. Es gab keine Großeltern, keine Tanten, keine Väter. So, das waren alles so entweder Menschen, die schon nicht mehr am Leben waren oder so Figuren, die so ganz weit weg waren oder mal so auftauchten alle paar Jahre oder so. Deswegen, es war immer so diese Kernfamilie. Und ja, und super prekär auf jeden Fall gelebt. Und trotzdem aber, wir mussten jetzt nicht Hunger leiden. Also das
Nein.
nicht, ne? Das war schon okay. Aber es waren immer Sorgen da und wir galten als Assi-Familie in Anführungsstrichen so für manche, also dieser Ausdruck. Man kennt es ja auch bis heute so diese Trash-TV-Serien, die oft im Osten gedreht werden. So Mitten im Leben gab es auf RTL und so diese ganzen.
Also ganz üble.
Über Hartz-IV-Menschen und so.
Ja.
Und das war so ein bisschen so die Welt, in der ich aufgewachsen bin oder so wie wir gesehen wurden. Und das hat mich sehr geprägt, auch jetzt, dass ich mich sozusagen dagegen wehren will, dass arme Menschen so ausgebeutet und instrumentalisiert und verhöhnt werden und so weiter. Und da irgendwie eine Lebensrealität ist, die ich selten sehe, in Literatur gesehen habe oder in Kunst gesehen habe und so. Ja.
Habt ihr das gesehen damals, Mitten im Leben, so diese Reality Soap? Habt ihr
ja,
das
auf
geguckt?
Jeden Fall. Und man hat sich dann trotzdem, man, das ist ja so ein Problem, auch wenn man irgendwie unten ist, sozusagen im kapitalistischen Game, dass man sich trotzdem nochmal abgrenzen will, weiter nach unten. Und dann war man manchmal auch froh, also so wie die ist man jetzt okay. nicht und so, ne? Und das hat sich bei mir aber dann sehr umgedreht, als ich gemerkt habe, naja, eigentlich schon. Und es waren tatsächlich Menschen, die ich kannte dann auch in diesen Sendungen, in den Talks.
Wirklich?
Also die haben halt viel in Dresden so gecastet. Also das war so, die sind da extra hin, um auch diesen sächsischen Dialekt und so, ne?
Okay.
Und genau die Klasse, aus der ich halt komme, abzubilden. Und ich habe wirklich nicht wenige Menschen, mit denen ich so aufgewachsen bin. Oder bei uns im Haus oder so, ne? Ich war auch in so einem typischen Viertel, haben wir gelebt. Und dann habe ich so gemerkt, okay, das funktioniert nicht. War ein langer Prozess, ne? Aber so in meinen 20ern dann zu sehen, irgendwelche Studenten lachen über eigentlich meine Leute, so, das hat sich dann rumgedreht, so dass ich dann dachte, nee, so nicht. Da kann ich nicht mitmachen.
Wenn du einige von denen kennst, die dort in dieser Serie, muss man auch sagen, auch vorgeführt wurden, oder? Das ist
Total.
Ja nicht zu viel. Vorgeführt worden. Wie ging es denen danach? Hast du da von denen nochmal danach gehört, was?
Nee, das waren jetzt nicht Menschen, mit denen ich befreundet war oder so.
Okay,
ja, ja.
Gut.
Also das,
das frage
so
ich
nicht.
Mich
also
immer.
Klar, Bekannte irgendwie mal früher in der Schule oder so gewesen, ja, aber keine engen Freunde tatsächlich, ja.
Carla im Roman ist ja in den Westen gegangen, von Leipzig nach Köln. Du bist von Dresden bzw. Chemnitz, wo du studiert hast, dann nach Köln gegangen. Also auch da gibt es eine kleine Parallele. Wenn man so ein Weg geht dann plötzlich in den Westen und du bist ja seit 5, ich sage es Westen, aber du bist seit 5 Jahren in Köln. Vorher warst du eigentlich noch in Frankfurt, glaube ich, ein bisschen, ne? Also
ja, seit 8 Jahren eigentlich schon in Köln und
also so
genau, nach Frankfurt bin ich so gependelt, aber ich habe eigentlich die ganze Zeit hier gewohnt,
ja,
offiziell.
Ja. Also wenn man dann da mal in die ganz andere Ecke Deutschlands dann übersiedelt, verändert sich ja auch so ein bisschen der Blick auf den Osten. So ist es ja Bacala auch, die dann so reflektiert, wie sie aufgewachsen ist in der DDR. Deswegen auch der Titel Alles immer wegen damals, weil immer so viel auf früher zurückzuführen ist. Wie man aufgewachsen ist, klar, das prägt alle, jeden Einzelnen von uns. Inwiefern hat sich der Blick auf den Osten verändert, seitdem du in Frankfurt, in Köln zu Hause warst?
Also, ich weiß nicht, ob es nur damit zu tun hat, dass ich in den Westen gezogen bin oder auch dann mit meinem Alter, also dass ich so mit Mitte 20 bin ich dann rübergemacht.
Und ich musste gerade lachen.
Also, rübergezogen wollte ich sagen, dann dachte ich, ja, kann man jetzt auch rübergemacht sagen. Wo man sich also in diesem Alter wird man sich mehr Sachen bewusst, ne? Also diese beiden Sachen sind zusammengefallen. Und ich würde sagen, dass ich mich überhaupt erst seit dieser Zeit als Ossi überhaupt fühle, weil erst war ja alles normal. Also es war ja meine Welt. Und es wurde ja ganz viel in den 90ern von allen möglichen Menschen in der Politik und so weiter so forciert, so zu tun, als wäre das alles jetzt nichtig, was mal war, und wir sind jetzt alle eins. Und es wurde ganz lange meinem Gefühl nach gar nicht darüber geredet, dass es überhaupt Unterschiede noch gibt oder geben sollte, darf, wie auch immer. Und wir sollten das alle so ein bisschen wegdrücken, so. Und über die DDR wurde auch super lange gar nicht gesprochen, so. Es war irgendwie was. Und in der Schule war auch so das nicht ganz so großes Thema. Und kulturell hat es einen sowieso nicht interessiert, weil man war so, USA ist das Geiste und so, ne? Also
war
es
war
so abgewertet
auf
jeden
so.
Fall.
Und wolltest du eins sein? Also wolltest du das auch?
Ich glaube, ich hatte dazu jetzt gar kein Gefühl sehr lange und so. Und dann habe ich erst, irgendwann setzt man sich, glaube ich, ne, das ist, glaube ich, natürlich mit so 30 oder so, ne, dass man sich mit seiner Vergangenheit, mit seiner Herkunft, mit seinen Eltern, dieser ganze klassische Kram auseinandersetzt. Und wenn man ein politischer Mensch ist, eben auch politisch auseinandersetzt. Und dann sind mir natürlich Irritationen aufgefallen im Westen mit anderen Leuten, mit anderen Biografien.
Irritation welcher Art? Was zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel auch sowas wie religiöse Einflüsse, Familienmodelle, Frauenbilder, Geld, Erbe, sowas wie Erbe, also gibt es gar nicht in der Welt, aus der ich komme. Und plötzlich haben so Leute irgendwie, man fragt sich so, wie können die denn als KünstlerInnen irgendwie, wie machen die das? Ach so, die haben eine Eigentumswohnung, da. Also da ist irgendwie einiges so ein bisschen anders. Ja. Sprache natürlich auch.
Und dieses lockere Verhältnis auch von Gerda zu ihren Kindern, sagt die Nachbarin, ja. Sei voll ostdeutsch.
Ja, genau, sowas also, zum Beispiel. Also dieses,
aber es ist interessant, das war ich mir jetzt auch nicht so bewusst, dass das Familiengefüge viel lockerer ist. Mhm. Also Eltern, die ihre Kinder in der DDR großgezogen haben, können wahrscheinlich viel besser loslassen. Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, glaube ich auch.
Gibt also, nicht so viele Glocken.
Also Marlene Hoprak, auch so eine Autorin aus dem Osten, die hat auch ein Buch geschrieben über ostdeutsche Frauen. Und die hat mal, also es gibt ja dieses Bild von wie Helikoptereltern. Sie hat gesagt, so ostdeutsche Mütter sind eher so falsche Mütter oder Eltern, ne? Also wirklich nur, wenn irgendwie gar nichts mehr geht, greift es dann. Und ich fand das super, ein super Ausdruck, weil ich glaube, genau so ist es. Aber auch nicht, bestimmt auch nicht überall, ne? Und man wird im Westen auch andere Verhältnisse finden und so, je nach Klasse. Ja. Aber es scheint da was dran zu sein. Ja. Das fand ich irgendwie spannend.
Wie hast du damals diese Ostalgiewelle? Es war 30 Jahre Wiedervereinigung, ne? Da wurde das ja alles groß gefeiert und nochmal so hochgerührt und so. Und dann hast du diese ganzen Prominenten, die dann, weißt du, vorhin im Greenscreen dann ihre Erinnerungen erzählen für irgendwelche Dokumentationen. Ja, alle, klar, Silly und. Kanntest du Gundermann eigentlich vorher?
Ja, was heißt vorher?
Vor dem Film. Also Gundermann
vor dem Film ja, aber auch nicht viel länger vorher. Okay, okay. Also ich habe so ein paar Freunde aus Thüringen und so, und da war der irgendwie sehr beliebt. Und obwohl der ja in der Lausitz,
Baggerfahrer, der singende Baggerfahrer.
War der so da in dem Kontext auch sehr beliebt. Ja.
Ich finde den großartig. Und war dann aber erstaunt zu hören, dass viele, die in der DDR groß geworden sind, nichts von Gundermann gehört hatten vorher. Und das fand ich ganz erstaunlich, denn er war ja schon beliebt und eine Nummer. Ne? Ja. Gut. Aber der lebt leider ja nicht mehr. Der konnte jetzt keine Statements mehr vor diesen Kameras. Ja. 30 Jahre Wiedervereinigung abgeben.
Es ist ein bisschen komisch, weil es ist immer so. Also ich bin da auch noch nicht ganz jetzt, ne? Ich habe jetzt noch keine so richtig endgültige, schmissige Meinung dazu. Aber es ist immer so. Der Kult wird irgendwie akzeptiert mittlerweile, was gut ist, ne, dass die ganze Kultur nicht mehr so, ich hatte auch das Gefühl, dass das mal früher mehr abgewertet wurde, oder so verniedlicht wurde. Ach, diese, diese albernen Filmchen und Liederleien aus der DDR. Und ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt ernster genommen wird, ist mein Eindruck. Und gleichzeitig wird aber vieles andere nicht ernst genommen. Ne? Also irgendwie politische Sachen, die passiert sind. Oder
wie zum Beispiel?
Ja, also dass eben genau diese Sachen, die halt hätten in eine bessere Richtung laufen können, durch Reformen schon natürlich viel früher, als es dann irgendwie auf die Straße getragen wurde. Also alles wird abgewertet, was politisch passiert ist. Dabei gab es natürlich auch fortschrittliche Sachen, wie zum Beispiel, was irgendwie Frauenrechte anging und so. Und das war natürlich noch lange nicht so, dass man sagen könnte, das war wirklich sozialistisch, aber dass überhaupt die sozialistische Idee so dermaßen als, naja, also es spielt keine Rolle, es ist einfach unpolitisch, diese ganzen Sendungen, ne? Und es spielt gar keine Rolle, dass es da mal Menschen gab, die sich da auch hätten irgendwie was anderes vorstellen können, als es dann mit der Wende passiert ist. Und das finde ich irgendwie sehr seltsam. Also die Leute, die die Wende ganz anders haben wollten, als hier mit großem Pipapo, wir lassen uns anschließen, die kommen irgendwie nicht vor, beziehungsweise kommen die erst, ich habe das Gefühl, dass sie sich jetzt so rauskämpfen müssen und sagen müssen, hey, hi, wir hätten es gern vielleicht ein bisschen anders gemacht und wir wollten jetzt nicht irgendwie Kohl und was auch immer, CDU und diesen Rechtstrall irgendwie mittragen. Also ja, linke Ideen sozusagen, die fehlen mir natürlich. Ich bin ja aber auch links, von daher interessiert mich das.
Ja. Gut, es klingt auch immer wieder natürlich von den Problematiken nach der Wende auch in deinem Buch durch. Es gibt ja so eine Art Roadtrip eigentlich zwischen Mutter und Tochter. Und ich glaube, wir verraten jetzt nicht zu viel. Irgendwann sind sie auch mal an der Ostsee zwischendurch. Und da haben sie sich eingemietet in ein Apartment. Das ist auf so einer Halbinsel. Und die ist aber abgesperrt, weil ein westlicher Investor das Ganze gekauft hat. Und ich glaube, irgendjemand hat noch einen Schlüssel, kann man aufmachen. So ein Trip zur Ostsee, komplett fiktiv oder hast du ihn gemacht?
Habe ich gemacht und es gibt auch diesen Ort tatsächlich, Rerik heißt er eigentlich. Rerik. Und die Halbinsel heißt Wustrow.
Wustrow. Wird das ein W hinten ausgesprochen? Ja. Nicht Wustrow?
Ich weiß es gar nicht, oh Gott, wahrscheinlich
aber Wustrow. Aber Güstrow gibt es zum Beispiel auch. Ist ja. Das heißt aber Güstrow, nicht Güstrow.
Wahrscheinlich Wustrow, ja, du hast vollkommen recht. aber so kann man es jetzt googeln.
Ja, also wissen tue ich es nicht. Es ist nur eine Vermutung.
Ich glaube, du hast recht, Wustrow. Genau, gibt es tatsächlich, ich habe es dann anders im Buch genannt, um noch polarisierender mich äußern zu können.
Wie hast du das im Buch genannt?
Ich habe es wieder vergessen.
Taucht der Name Zinks nicht irgendwo auf?
Ja,
auch der
ja.
Zinks ist ja auch, das ist ja die Halbinsel, oder nicht?
Nee, ich habe mir dann was ausgedacht, tatsächlich.
Ah, okay, alles klar. Okay, die gibt es gar nicht.
Die richtige Halbinsel ist, glaube ich, genau. Also die richtige Halbinsel heißt Wustrow, aber es gibt mehrere Wustrows in Deutschland. Und der Ort dazu heißt Rerik, also Erik mit R. Und ich war da tatsächlich mit einer Freundin zum Schreiben. Und wir wollten dann da hinspazieren mit dem Hund und dann kamen wir da nicht hin und waren halt fassungslos. Und interessanterweise hatte meine Freundin auch gerade an ihrer Doktorarbeit geschrieben zum Thema Mieten und Investor-Krams und ich an diesem Buch. Und wir waren beide so, was ist hier los? Das geht gar nicht. Und haben so recherchiert und uns eine Doku angeguckt und konnten es halt einfach nicht fassen, dass man nicht auf diese Insel drauf darf und die BewohnerInnen des Ortes nicht auf ihre Insel dürfen, weil es so einem Investor gehört, der da einfach mit seinem Schlüssel drauf geht oder nicht drauf geht, wie er halt gerade so Lust hatte. Das fand ich so ein Sinnbild für diesen Wahnsinn. Ist natürlich alles komplexer, ne? Deswegen, wie gesagt, habe ich es ein bisschen fiktionalisiert.
Ja, ist ja auch
und,
okay.
Politisch, also da gibt es natürlich dann noch Gegendarstellungen dazu, das ist völlig klar, aber das, zum Glück muss man das in der Literatur dann nicht abbilden und da kann es so polemisch bleiben. Ja.
Und seid ihr trotzdem über die Absperrung rüber?
Das ging gar nicht.
War ja rebellisch.
Das ging gar nicht. Man hätte übers Meer drauf schwimmen können.
Oh Gott.
Aber es ist unmöglich, das richtig abgesichert mit Wachposten und allem.
Und dann kam ja noch der Vermieter dieses Appartements, also jetzt sage ich mal im Buch, kam aus Konstanz extra angereist, nur um die Schlüssel zu überreichen. Gab es da echt einen Hintergrund?
Na, es ist schon so, wenn man sich diese Urlaubsorte da an der Ostsee anguckt, dass die größtenteils leer stehen das Jahr über, wenn nicht gerade Saison ist. Und dann kann man gucken bei diesen Booking-Sachen, ne? Wem die so gehören. Und es steht auch oft ein, oder Airbnb und wie es nicht alles heißt. Und dann steht dann auch oft die Stadt dabei. Und das sind oft so westdeutsche Städte. Das ist schon ein bisschen gruselig. So, ja. Während es irgendwie Wohnungsmangel gibt im ganzen Land und so. Das dann, naja.
Du weißt ja, bei Airbnb, da kannst du nicht wohnen. Da werden manchmal Menschen umgebracht.
Ja.
Ich zitiere, du hast deinem Buch, denn Carla möchte nicht in ein Hotel, sie war noch nie in einem Hotel, will lieber Airbnb und ihre Schwester Mascha?
Ja.
Mascha, wir mussten beide überlegen kurz.
Ich weiß fast gar nichts mehr, was da drin steht im Buch. Nein, Quatsch. Aber
Genau. Und er sagt dann zu ihr, du kannst doch nicht bei Airbnb, da werden Menschen umgebracht. Carla googelt dann die ganze Nacht und findet wirklich diese Artikel. Mhm. Jetzt mal ohne Witz. Gibt es diese Artikel?
Ja, die gibt es auch.
Ein paar Airbnb-Horrorgeschichten?
Die gibt es auch, genau. Ja, und so für Leute, die nicht viel reisen, ist das halt alles so aufregend. Und ich erinnere mich, das ist, bevor ich so auf Lesetouren war und so, ich fand das auch immer alles. Und da hat man immer so, oh Gott, man hört ja so einiges und so, ne? Und man ist so, oh Gott, Hotels, Airbnb, Couchsurfing gab es früher noch und so. Das war immer so alles total der unvorstellbare Kram, ja.
Es gab ein paar wunderbare Ausdrücke natürlich in diesem Buch, die ich jetzt auch nicht kannte. Abkindern finde ich natürlich super und bin immer noch nicht ganz sicher, was es bedeutet. Abkindern.
Ja, ich glaube, es wird auch unterschiedlich benutzt. Und ich habe auch dann mal recherchiert, dass es das auch schon vor der DDR gab, nämlich wahrscheinlich sogar schon im Nationalsozialismus auch. Also deswegen auch ein bisschen schwieriges Wort.
Wirklich?
Geht darum, dass man einen Kredit bekommen hat, wenn man geheiratet hat. Und den konnte man dann abstottern, indem man Kinder bekommen hat.
Ach so.
Sozusagen, genau. Und es hat sich aber so auch, ne, so Wörter verselbstständigen sich ja auch. Und ich bin auch auf den Begriff gar nicht in meiner Realität sozusagen gestoßen, sondern auch so eher so durch Filme, Dokus. Und ich fand ihn aber irgendwie abkindern. Ich fand es dann lustig, den so zu benutzen. Ne?
Ja, ist lustig. Denn erklärt wird es jetzt nicht.
Nö.
Und deswegen war ich bisher immer noch nicht so ganz sicher. Was bedeutet das? Genau wie Wuhling.
Hm.
Wuhling. Gerda fühlt sich ja wohl. Ihr fehlt ein bisschen Wuhling. Mhm. Also Wuhling ist, wenn viele wie ein Knäuel aufeinander hocken.
Trubel, sagt man, glaube ich.
Ach, nur Trubel. Nee, es geht gar nicht um Nestwärme. Es geht einfach nur um ein bisschen Trubel.
Wuhling, ja, Chaos vielleicht auch. Ne, so. Das ist genau so ein Wort, Wuhling. Wo ich nie gedacht hätte, dass das irgendwie, von dem ich nie gedacht hätte, dass das irgendwie ostdeutsch ist. Und wo mich dann aber irgendwie Leute angucken, wenn ich sowas sage wie, hä? Dabei, und da dann google ich natürlich und dann kommt es aber eigentlich so aus der Seemannssprache und ist eigentlich so ein Knoten oder so. Irgendwie hat es dann doch. Und dann fragt man sich schon manchmal, wo kommen eigentlich Wörter wirklich her, wenn die gar nicht explizit irgendwie ostdeutsch sind. Aber das finde ich dann immer. Und da sagen dann immer die Lektorinnen dann so, was bedeutet das? Und man ist so, hä, ist doch ein normales Wort.
Aber es ist doch auch ein Geschenk, weil so ein Text doch einfach dadurch noch viel besonderer wird, wenn er Wörter enthält, die nicht alle kennen. Mhm. Also ich fände es eher interessant, also in dem Fall fast exotisch einfach dieses Wort. Runtergemehrt, gab es noch?
Rummähren, ja.
Ach, so rummähren. Runtergemehrt.
Kann auch sein, dass so herummähren, so rum...
Rumproddeln.
Ist auch
ein Wort, das gibt es vielleicht gar nicht.
Ich habe letztens das Wort, ich glaube, so aus dem Badischen, krusteln.
Krusteln gibt es auf jeden
Fall. Das ist, glaube ich, das Gleiche, ne? So
rumwursteln. Ja, rumwursteln, rumwerkeln und so. Aber das ist lustig. Man benutzt manchmal Wörter wie rumproddeln. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand außer mir dieses Wort
genau,
verwendet.
Genau, ich habe es noch nie gehört.
Ob es dieses Wort überhaupt tatsächlich gibt, aber rumproddeln. Man weiß aber sofort, was gemeint ist. Ja. Und sind diese Wörter nicht die allerbesten?
Ja, eigentlich schon, ne? Aber es ist so komisch, weil man benutzt es ja selbstverständlich und dann wird man aber so angeguckt. Sehr seltsamer Moment immer wieder, aber auch irgendwie schön. Ja.
Und Gerda hat Knast. Das heißt Hunger einfach. Ne?
Ja.
Ich habe Knast. Ist aber auch, kommt es vom Knust am Ende?
Wahrscheinlich, weil man im Gefängnis wenig Essen hat und dann so, ich habe Knast.
Ja, ich habe Knast.
So. Okay. Auch so ein Ding. Auch habe ich auch gedacht, ist ein normaler Ausdruck, ne? Knast haben.
Ja, also alles immer wegen damals, das ist ja der Titel dieses Buches und Gerda regt sich ja so ein bisschen flapsig auch darüber auf, dass so alles, was sie so jetzt heutzutage als Persönlichkeit ist, dass das alles immer wegen damals in Bezug auf die DDR sein soll. Das ist so ein bisschen auch der Hintergrund. Ist ein besonderer Titel, den kann man sich gar nicht so leicht merken erstmal. Man kriegt die Wörter irgendwie öfter durcheinander.
Ja.
Alles immer wegen damals. Gab es Diskussionen um diesen Titel? War es
Gut, dass du das fragst.
Gerade.
Ja, das war. Also der Kampf um den Titel war wirklich anders. Also es hieß erst als Arbeitstitel sehr lange Frau und Mutter.
Frau und Mutter.
Und ich fand es auch irgendwie schlau, weil zwei Personen, die eine ist Frau, die andere ist Mutter, wer ist eigentlich wer und so. Und dann war aber schon lange irgendwie nochmal im Gespräch, dass man sich schon nochmal einen anderen Titel überlegt. Wollte ich auch und so. Aber dann ist irgendwie, hat sich niemand mehr so richtig darum gekümmert und alles wurde mit diesem Titel schon eingetütet. Irgendwann wurde sogar damit schon geworben. Also der stand schon im Internet und auf Plakaten und so und alle waren so, Und dann stand bald auch schon der Druck an und dann hieß es aber so, nee, jetzt brauchen wir wirklich einen anderen Titel, das geht gar nicht. Und dann ging der Stress los und das war wirklich so ein paar Wochen Diskussionen und Suche. Dann gab es zwischendurch auch noch mal einen anderen und also es war wirklich ein anderes
Cover.
Welchen
gab es zwischendurch noch?
Es gab noch... Es gibt ganz am Anfang den Satz, Familie heißt Lügen bis tief in die Nacht.
Ja.
Genau. Und der war auch im Spiel. Ich fand den, aber ich war dagegen. Weil es mir ein bisschen zu. Ich mag so ganze Sätze auf Büchern irgendwie nicht.
Der ist fast ein bisschen zu lang und dadurch etwas sperrig.
Und düster irgendwie, genau. Und dann, Familie. Zum Glück hat meine Lektorin dann das Buch ja nochmal gelesen, was sie ja wusste. Und dann hat sie diesen Ausdruck da rausgezogen. Und damit waren wir dann alle zufrieden. Aber das war wirklich allerletzte Minute. Also es war wirklich, das Buch war quasi schon fast auf dem Weg in Druck.
Man würde nie vermuten, dass, wo alles so gut geplant ist, es ist ein großer Verlag, dass am Ende wegen solcher Kleinigkeiten da noch Stress entsteht. Aber der Titel an sich, den hattest du als allererstes auch. Alles immer wegen damals.
Nee, nicht? Frau und Mutter hatte ich.
Der war von dir wirklich, Frau und Mutter.
Das war der Arbeitstitel eigentlich.
Okay.
Genau.
Und wie leicht konnte man dich überzeugen? Dann am Ende.
Das war dann irgendwie klar, dachte ich, ach Gott, da ist es jetzt. Vielleicht war es dann auch irgendwie. Ja. Ich finde es, glaube ich, auch gut, aber es ist so, ich habe halt 3 Jahre mit diesem anderen Titel im Kopf geschrieben, deswegen ist es so jetzt so, ich muss mich immer daran erinnern, wie das Buch jetzt eigentlich heißt, aber ich finde halt das Layout auch so schön. Dass,
das Schöne an alles. Diesem Titel ist aber wirklich, es ist kein Titel, den es schon mal gegeben hat. Und das finde ich stimmt. Ja immer gut. Ich mag immer nicht tiefe Gefühle oder Nacht des Schreckens oder was auch immer. Da gab es Millionen von Büchern, die vermutlich auch genauso geheißen haben. Und ich liebe auch bei Songs, ich liebe Titel, die es noch nicht gegeben hat.
Ja, das
weißt
ist cool,
du nicht, love me, whatever oder so. Aber alles immer wegen damals ist ein ganz spezieller, ganz eigener Titel.
Ja, und Muttertitel gab es halt sehr, sehr viele in den letzten Jahren. Deswegen war das schon klar, dass das eigentlich nichts.
Ja.
Nö, jetzt ist es so.
Wenn man bedenkt allerdings, dass vor allem Frauen Bücher kaufen, die sind vielleicht von Frau und Mutter total angesprochen gleich.
Wir werden es nie erfahren.
Nein, natürlich. Werden wir es nie erfahren. Was kannst du eigentlich, sage ich mal, von deinen aktuellen oder derzeitigen Eigenschaften oder Verhaltensmustern, was kannst du auf deine Kindheit zurückführen?
Ui.
Wo du sofort denkst, ich weiß genau, wo das herkommt, dass ich so bin.
Ui. Ich glaube so die Fähigkeit, mich so super sehr reinzugraben in popkulturelle Sachen, das habe ich immer gemacht. Also meine Freizeit verbringe ich wirklich damit, zu lesen, Musik zu hören, also meistens auch alles gleichzeitig.
Und du bist ja auch wirklich ein Musikfreak, du schreibst auch für den Rolling Stone auch immer noch?
Ja. Musik Express, Rolling Stone nicht, aber die gehören ja so ein bisschen zusammen.
War nie Rolling Stone dabei?
Nee.
Habe ich dann einfach in meinem Kopf
verwechselt. Die sollen mich mal anfragen.
Okay, also für den Musik Express hast du geschrieben, dein erster Roman Superbusen war auch der Name einer Band, die Mädels, die Freundinnen, die gründen dann ja eine Band namens Superbusen, also Musik bist du.
Ja, wirklich total. Ich liebe das, mich da so stundenlang rein zu fressen in irgendwelche Bandgeschichten und Sängerinnen, Biografien, Diskografien. Ich höre mir dann alles durch und Texte und alles so. Und
aktuelle Entdeckung von dir?
Aktuelle Entdeckung. Ich war jetzt am Wochenende auf dem Festival und also kenne ich eigentlich schon länger, aber war live total toll. Nicht Seattle, aber die sind auch schon.
Nicht Seattle. Wollte nicht ich Seattle. Am Freitag in Karlsruhe hingehen, aber ich schaffe es nicht.
Oh.
Ich muss weg. Wollte ich nämlich hingehen.
Oh.
Nicht Seattle.
Das ist richtig schön. Also ich mochte schon das Album und so, aber live war es nochmal so.
Witzig, ja.
Ach, toll. Ja. Die zum Beispiel. Ja. Ansonsten bin ich bin sehr so Pop-Freak und so. Und ich glaube, das ist irgendwie so. Das hilft mir auch eben bei meiner Kolumne und auch bei Büchern, dass ich dann so weiß ich nicht, mich da so reinschmeißen kann in so eine Welt.
Du hast auch all deine ganzen Bravos, hast du alle auch noch gesammelt, habe ich bei Instagram gesehen, hattest du eine Story. Jetzt nochmal kurz aus dem Bravo-Archiv und dann hast du da, keine Ahnung, diverse kleine Artikel. Ich weiß, es war eine Dieter Bohlen-Maske dabei.
Ja.
Hast du die noch irgendwo?
Die habe ich jetzt an jemanden verschenkt, aber genau, ich habe nicht meine eigene Bravo-Sammlung, sondern ich hatte das Glück, dass ich, weil ich bin so viel umgezogen, das heißt, ich habe die doch irgendwann weggeworfen, aber ich habe bei eBay, hat jemand mal genau meine Jahrgänge sozusagen, die ich damals gelesen habe, verkauft. Und dann habe ich mir die, das ist noch verrückter, nochmal gekauft. Also so vier Jahrgänge, glaube ich. Kompletter Wahnsinn. Also
200 Stück.
Ganz schweren Paketen kamen die dann an. Und also das ist wirklich, wo ich mir bis heute denke, Mann, muss das jetzt sein? Aber manchmal holt man sich ja so Sachen zurück, irgendwie, die man schon mal hatte. Das finde ich dann sehr, das ist echt sehr seltsam, wenn man so eine Bravo zum Beispiel oder irgendwas, was man früher schon mal hatte, nochmal hat und dann so durchguckt und man erinnert sich so daran. Das ist echt seltsam, wie wenn man eine Serie nochmal guckt oder so.
Aber du hast die jetzt alle noch zu Hause?
Die habe ich jetzt alle hier in Köln, ja.
Da sind 200 Stück. Irgendwann wirst du den Platz freimachen müssen.
Ja, ich habe auch eine sehr kleine Wohnung, das stimmt. Irgendwann ist es soweit.
Wo kam eigentlich das Thema, das auch kurz angesprochen wird im Buch, mit den Farben her? Also Carla sieht Farben. Das ist ja eine Sache, die ich total faszinierend finde. Ihre Nächte mit Natalie sind meistens lila oder lila-blau, schreibt sie. Dann Zahlen haben natürlich Farben, Musik, Musikgenres haben unterschiedliche Farben, Buchstaben. Und dann ganz schön finde ich den Satz, bei jedem Orgasmus sieht sie ein Gemälde. Das ist ja dieses Phänomen der Synästhesie.
Ja.
Bist du damit in Berührung gekommen?
Ja,
kennst du Menschen?
Ja, ich habe das tatsächlich. Und
nein,
ich,
du hast es nicht wirklich selbst.
Das ist wie mit diesem Ostdeutsch sein oder so. Also Sachen, die man so normal, ich dachte, dass das normal ist und ich finde es jetzt auch nicht so krass, dass man so eine große Sache draus hätte machen müssen. Aber ich fand es für einen Roman natürlich irgendwie schön, weil das zu Carla auch so gut passt irgendwie in ihrer, ne, so Art, sich zurückzuziehen. Und ich habe dann doch irgendwann später gemerkt, dass das doch irgendwie mehr wird, umso älter ich werde. Und dass man das auch wirklich benutzen kann, um gerade wenn man irgendwie Stress hat oder so, sich so ein bisschen wegzuträumen aus der Welt, ne? Dass man wirklich, also ich sehe dann auch tatsächlich so Sachen und habe so Verbindungen und dass das.
Sachen wie was zum Beispiel?
Naja, wenn ich Musik höre, sehe ich so, ich visualisiere die Musik teilweise
automatisch.
Wie so
also du machst das automatisch.
Ja, ja, genau. Und man kann das natürlich, wenn man weiß, dass das ein Ding ist, kann man sich da natürlich auch mehr drauf einlassen. Und das ist halt total schön. Und also für mich haben auch tatsächlich so Zahlen und Buchstaben haben halt wirklich so Eigenschaften und Farben und so. Das ist schon ein Ding. Und
die 7 hat welche Farbe? Die 7.
Die 7?
Ja.
Weiß.
Witzig, du sagst sofort weiß. Und die 1?
Die 1 ist gelb.
Das ist natürlich nicht bei allen gleich. Also jeder ordnet ja wahrscheinlich.
Total. Und die sind auch unsympathisch. Also die 7 finde ich zum Beispiel ist so zickig für mich. So. Dann frage ich mich, ist das, weil die 7 wie ein Z aussieht? Und das, also so weißt du, so an solche Sachen weiß ich da nicht. Und ich dachte halt, dass das normal ist. Und ich glaube, es ist auch, ne, ich glaube, dass das nicht so krass abzugrenzen ist, so dass manche Menschen auch irgendwie Präferenzen haben und so, aber so, ja. Nee, das ist schon cool.
Ich habe nur in Erinnerung, dass das irgendwann aber auch stören kann. Dass es einem irgendwie manchmal im Wege steht. Ist es bei dir so?
Es gibt so Sachen wie, ich konnte eine Zeit lang nicht anfangen zu arbeiten, als ich noch an der Uni war und gedacht habe, dass ich studieren kann. Dann konnte ich nicht zu ungeraden Uhrzeiten anfangen mit jetzt Lernen zum Beispiel. Also wenn ich 14 Uhr... Ja. lernen wollte, und zwar 14.03 Uhr, dann konnte ich erst 16 Uhr wieder anfangen. Also es ist so wirklich so komplett Banane eigentlich.
Hatte aber nichts mit Farben zu tun.
Ja, aber so diese ungeraden Zahlen waren so, die haben mich so gestört, dass ich brauchte so eine ganz, ja, nee, genau, vielleicht ist das auch schon wieder was anderes Neurodiverses, aber dass ich so eine starke Verbindung dazu, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr, ne? Man hat ja auch einen Lernprozess, dass man so denkt, naja, es hilft dir jetzt nicht, wenn du 14 Uhr anfängst statt 15.03 Uhr. Du wirst halt dann einfach nicht fertig, wenn du jetzt so ein Riesending draus machst, ne?
Ja.
Aber sonst müsste ich schon überlegen, wo mich das jetzt irgendwie besonders stört. Aber okay. Ja, irgendwie so zu ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es auch Synästhesie ist, aber dass man so ein bisschen verkrampft manchmal mit so Sachen umgeht, das kann schon mal nerven. Ja.
Als du bei Nichtzärtel im Konzert saßt, was spielte sich alles außerhalb der Bühne, wo ja schon ein Bild gegeben wird, was spielte sich noch in deinem Kopf ab?
Das ist wirklich schwierig zu erklären. Ne? Also bei einem Konzert ist es schon größtenteils so, dass man dann das, was man sieht, wahrnehmen kann. Ne? Aber es gibt schon so wirklich so, naja, vielleicht kennst du das, wenn man so früher seine Hände so ganz doll auf die Augen gedrückt hat als Kind. Mhm. Und dann hat man doch auch so Sachen gesehen.
Mhm. Also vielleicht bunte Punkte oder irgendwie
ja,
sowas.
Ja, so ein bisschen so in die Richtung geht das manchmal.
Okay.
Aber man könnte es jetzt nicht so greifen, weil es ja unbewusst passiert. Ne? Es ist so, ja. Es ist irgendwie so. Ich glaube, so ein bisschen in die Richtung geht das. Vielleicht sind auch Drogen ein Vergleichspunkt, aber da kann ich nicht so mitreden.
Der Name Paula hat welche Farbe?
Der Name Paula ist auch so, ist orange auf jeden Fall. Aber so ein helleres Orange. Nee, das
auf dem
nicht.
Cover ist er lila.
Stimmt. Ja, oh Gott.
Aber der ist orange. Paul ist orange.
Ja, so ein helles Orange. So ein
und der Name
sonniges Orange.
Christian. Also als du in der Mail zum ersten Mal meinen Namen gelesen hast, der mit K geschrieben wird. Hat der eine
das
Farbe?
Das ist auch
Christian?
Total, also braun, ehrlich gesagt.
Braun, oh danke. Paula war schön.
Christian mit C hätte ich jetzt so dunkelgrün gesagt. Aber das ist ja nicht, braun ist ja auch schön. Braun ist ja der Wald und so.
Der ist grün. Also.
Aber auch braun. Braun und
Paula,
grün.
Bei uns im Westen ist der Wald grün noch. In Anführungszeichen.
Christian, aber es ist schon eine dunkle Farbe. Es könnte auch dunkelblau sein oder so.
Damit könnte ich leben.
Ja, dann. Ich, ja.
Damit könnte ich leben. Welche Stadt ist für dich am meisten Heimat?
Oh.
Du kommst aus Dresden. Meine aber in Erinnerung zu haben, dass du mal geschrieben hast, in Dresden habe ich mich nicht wohlgefühlt. Jetzt frage ich mich, ob du dich in Chemnitz, wo du studiert hast, wohlgefühlt hast, wo ja nun wirklich die Kacke teilweise am Dampfen war. Der Roman Superbusen beginnt ja auch mit der Antifa-Demo, auf der du auch selber warst.
Mhm.
Also du hast ja schon einiges auch miterlebt. Was ein bisschen für diese Farbe dann noch steht. Welche Farbe hat Heimat für dich? Das Wort
Gott,
Heimat.
Oh Gott, oh Gott. Ich glaube auch, das ist natürlich, da ich aus dem Osten komme, ist Heimat so sehr braun. Also wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes auf Plakaten und so. Also ich verbinde das Wort Heimat sehr mit NPD und so. Also die das Wort einfach.
Okay.
Ich weiß aber natürlich, dass das auch sehr so ein naturverbundenes Wort sein kann und so, ne? Aber ich finde, es ist eigentlich ein schönes Wort, ne? Also so, vielleicht könnte man lieber zu Hause sagen oder so.
Mhm.
Aber Heimat ist wirklich sehr in meinem Hirn verbunden mit. Und auch nicht mit AfD, sondern wirklich mit NPD, also mit diesen richtigen.
Okay, ja.
Ist auch ein bisschen, heißen jetzt, glaube ich, auch die Heimat mittlerweile. Heimatpartei.
Ja, der Begriff ist ein bisschen überstrapaziert.
Ja, leider.
Aber zu Hause.
Ja.
Zu Hause. Ist Dresden für dich zu Hause?
Nein.
Nein.
Würde ich tatsächlich nicht sagen, wobei es gibt schon Orte. Also wenn ich mich so zurückdenke, wie ich so als Kind und auch als Teenager so mit dem Fahrrad an der Elbe lang gecruised bin, dann ist das für mich ein Zuhausegefühl, das ich aber hierhin mitnehmen kann, wenn ich hier in Köln mit meinem E-Scooter jetzt am Rhein lang fahre. Und das ist das gleiche Gefühl. Also so, ne, das kann man so mittragen. Und das ist nicht nur die Stadt, sondern dieses, wo ist man so, wie man sein kann. Und es hat natürlich viel mit Menschen auch zu tun und mit Freunden. Und deswegen ist zum Beispiel Chemnitz mir auch total wichtig, weil ganz viele FreundInnen von mir da noch wohnen.
Mhm.
Und ich das Gefühl habe, wenn ich dahin fahre, ist es so ein bisschen wie nach Hause fahren. Aber auch mit diesem, es nervt dann auch schnell Ding. Ne? Was ich irgendwie aber schön finde, so dieses, es ist cool, da zu sein und ich bin aber nach 3 Tagen auch wieder sehr cool, damit wieder wegzufahren und das finde ich eigentlich ganz schön. Und Köln ist aber auch mittlerweile total zu Hause, weil das ist auch wirklich so die Stadt, die ich mir so ausgesucht habe, so wo ich unbedingt sein will, die auch natürlich einen sehr umarmt, wenn auch nicht immer alle, aber...
Fühlst du dich wohl bei den Kölnern? Was machst du an den heißen Tagen in Köln, hier in Köln, wir sind in Köln, in deiner neuen Heimatstadt. Wenn Karneval ist, was machst du?
Ich bin jeden Tag unterwegs, von morgens bis nachts. Ich bin die alle Tage mitnimmt, bei der sich alle anderen fragen, wie schafft sie das? Aber ich nehme jeden Tag mit, 6 Tage, 11.11. auch noch und ziehe es komplett durch mit allem, ja. Ja. Ich liebe es.
Warum bist du anfangs nach Köln gekommen? Was war so der Auslöser?
Der Auslöser war, dass ich irgendwie raus wollte aus Chemnitz, weil ich da irgendwie nicht weiterkam und dachte so, ach, in Köln sind so Medien und so, vielleicht gucke ich mal da. Und ein Bekannter hatte so sein Zimmer für einen Monat günstig zu vermieten. Und dann bin ich irgendwie hierhin und habe so gedacht, ach, vielleicht finde ich irgendwie einen Job in der Gastro. In Chemnitz habe ich auch schon in der Gastro gearbeitet und bewerbe mich mal so um Praktika und so. Also total naiv und es war auch zum Scheitern verurteilt. Und dann,
aber du hattest studiert, also du hast Politikwissenschaften
in Chemnitz studiert. Offiziell, genau.
Und Bachelor hast du gemacht.
Den Bachelor habe ich dann ein bisschen später noch aus Ferne gemacht,
okay,
tatsächlich.
Gut. Ja, gut.
Habe sehr lange dafür gebraucht.
Also Köln, Gastronomie
Köln
eventuell.
Und hat irgendwie alles gar nicht geklappt und dann war auch der Monat schon fast vorbei und dann habe ich mich nochmal beim Intro-Magazin beworben, bei dem ich mich schon mehrmals beworben hatte. Die gibt es jetzt leider nicht mehr, Musikmagazin.
Ja.
Und verrückterweise, ich weiß nicht, ob man von Schicksal sprechen darf, aber es fühlt sich sehr nach Schicksal an, haben die mich dann genommen. Obwohl es wirklich sehr unambitioniert war, weil ich hatte mich wirklich schon dreimal oder so bei dem beworben.
Okay.
Und das vierte Mal war jetzt so.
Du hattest aber viel geschrieben vorher schon, auch als Jugendlicher, als Kind?
Nee, wirklich. Also ich habe viel für mich alleine geschrieben, genau. Und mich halt super lange nicht getraut. Und ich war auch schon 26 dann, als ich in Köln war, was wirklich spät in dieser Welt ist. Das ist einfach so. Ja. Ich habe mich nie so richtig getraut. Ich habe so ganz, ganz wenig hier und da mal irgendwie bei irgendwelchen Blogs oder so veröffentlicht. Und hatte das so als meine letzte Chance wahrgenommen. Also irgendwas hat mich da so angezündet. Und dann hat es halt verrückterweise einfach wirklich so geklappt, wie ich mir da zusammengereimt habe. Und ich habe dieses Praktikum bekommen, was furchtbar unterbezahlt war. Und ganz, also es war die prekärste Zeit meines Lebens, weil Köln ja auch was kostet. Aber irgendwie, ja, war es wirklich so letzte Chance mäßig und dann haben die mir eine Kolumne gegeben und dann sind so diese ganzen Sachen passiert und dann irgendwie Titanic und
ja, wie kamst du zur Titanic? Wo ist die Titanic zu Hause?
In Frankfurt,
ne? Okay, also Titanic ist ja immer noch ein sehr renommierter Satirezeitschrift. Wie kamst du zu denen? Das ist ja nochmal ein großer Schritt plötzlich.
Total, ja. Ich hatte immer total Respekt vor diesen Sachen. Ich hatte auch vor Intro schon so einen Respekt und aber ja, ich dachte, wenn nicht jetzt, dann nie. Und dann so ein bisschen Selbstbewusstsein habe ich da einfach bekommen mit dieser Kolumne und so und habe dann so angefangen bei Facebook so Statussachen zu schreiben. Damals war Facebook noch eine Sache. Und dann zog das so mehr Kreise und mehr Publikum an und auch diese Titanic-Menschen eben. Und dann
cool, die machen sich auf die Suche dann. Die durchforsten
ja,
auch das
schon,
Netz
klar.
Und gucken, wo sind lustige Stimmen.
Das ist wirklich, also das wäre ja vor 20 Jahren, wäre das ja überhaupt nicht, wäre einfach nichts aus mir geworden in dem Bereich, so vor Angst. Und dann war so ein Leo Fischer, der damals auch noch mehr für die geschrieben hat, so sehr dahinter und war so, schreib für die. Und ich so, nein. Doch, tu es.
Und dann hast du dich beworben.
Und dann habe ich, auch immer noch nicht, habe ich mal was eingesendet. Und dann haben die mich mal irgendwie eingeladen zu einer Veranstaltung und so, weißt du. Und dann so war man so ein bisschen so, Und dann haben sie gesagt, ja, mach doch mal ein Praktikum bei uns und so. Und dann habe ich da auch nochmal ein Praktikum gemacht. Dann habe ich beim Musikexpress auch nochmal ein Praktikum gemacht. Dann habe ich bei Titanic nochmal so eine Art Volontariat gemacht. Genau, dann war ich da Redakteurin 4 Jahre lang. Und dann ist alles gut ausgegangen jetzt.
Dann war die Situation aber nicht mehr so prekär.
Nee.
Bei der Titanic hast du ein bisschen besser verdient
als
Praktikantin.
Ja, total. Nee, Titanic ist auch relativ fair, ist ja von niemandem irgendwie abhängig und man teilt so alles untereinander auf. Das ist sehr schön.
Aber dass es die immer noch gibt, das ganze Netz ist ja mittlerweile ein einziges Satire-Magazin.
Ja.
Aber dass jemand trotzdem noch da investiert, dafür Geld ausgibt, das zu schätzen weiß. Ich saß auch letzte Woche im Zug jemandem gegenüber, der las auch Titanic-Magazin. Ich hatte ganz lange kein Magazin mehr in Papierform gesehen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, gibt's immer noch und es liest auch jemand. Ich habe,
wenig, also leider zu wenig. Ne, es ist auch es ist schwierig auf jeden Fall. Deswegen wird auch immer wieder, muss man viel werben um AbonnentInnen, weil das braucht es halt leider einfach.
Wie viel Reaktion hast du bekommen als Schreiberin von einem Titanic-Artikel? Also wenn man im Netz schreibt, kriegst du ja alles, kriegst ja deinen Shitstorm, was auch immer, sofort. Beim Satire-Artikel, den ich alle mal als solchen erkenne, legt man es ja quasi drauf an, dass es sofort Reaktionen gibt. Wie ist es bei dir gewesen? Viel, nicht wenig, so, gar
ja,
nicht?
Sehr wenig tatsächlich.
Okay. Aber der Stempel schon da ist. Man weiß, es ist Satire.
Genau, und man verwechselt weiß es nicht.
Und das ist das Gute, ne?
Also da gab es wirklich, muss ich echt sagen, wenig. Das ist eine schöne Spielwiese, um sich auszuprobieren. Da gab es eher so von den Leuten, die Titanic schon lange abonniert haben oder die da mal gearbeitet haben, die kamen halt nicht so klar auf so neue Leute. Ne? Da gab es eher Kritik, dass es jetzt zu links und zu feministisch sei und zu woke und dieser ganze Quatsch. Also so, man hatte eher so interne Kämpfe, die auch unerträglich wurden irgendwann. Also es war auch...
Also intern, innerhalb der Redaktion.
Nee, innerhalb der Redaktion gar nicht. Aber nein, auch nicht nur der Leserschaft, sondern man muss auch sagen, die Leute, die halt so dranhängen, ne? Also Leute, die früher mal bei Titanic gearbeitet haben. Also das kann man auch sagen, das machen die auch öffentlich, ne? Die schreiben auch, also man disst sich da auch öffentlich rum, ne? Das ist ja auch so ein bisschen seltsam, aber ist halt so. Und da gab es viel so Missmut irgendwie uns Jungen gegenüber und gerade uns Frauen. Also wir hatten es, oder also ich bin jetzt nicht mehr da, ich glaube, die jetzt noch da sind, man hat es da wirklich sehr schwer. Das ist sehr
ausgerechnet unangenehm. In dem Bereich, im Bereich von KünstlerInnen, da ist man doch eigentlich offen für sowas. Ich meine, wie viele Frauen sind Satirikerinnen und sind dort. Hat sich da ein bisschen was getan?
Da hat sich einiges getan, auf jeden Fall. Aber es ist auch es gibt so ein Phänomen, dass so eine Frau irgendwie so zwei nach sich zieht, ne? Also man muss erstmal immer so Stück für Stück, weil man sich auch erstmal trauen muss, ne? Wenn du eine Redaktion voll mit Männern hast, traust du dich als Frau da eigentlich gar nicht hin. Wenn du aber siehst, da sind schon zwei, dann kommst du halt eher an und so. Und auch für Autorinnen gilt das. Und das braucht's aber. Es braucht sozusagen die Pionierinnen immer.
Mhm. Ja. Aber du warst eine der Pionierinnen? Nein, du warst eine der Nachfolgenden, oder?
Also für mich war vor allem Ella Carina Werner, die zu meiner Zeit da Redakteurin war, wichtig. Und Martina Werner, die ist auch schon ewig da, die macht so Layout und so, aber ist auch sehr lustig. Das war halt toll. Aber genau, und jetzt gibt's Julia Matthäus, ist jetzt Chefredakteurin auch, die erste Frau. Cool. Wahnsinn. Ja. Laura Brinkmann gibt's jetzt. Und es gibt auch immer mehr Autorinnen. Aber die kamen wirklich, man hat das gemerkt, dass sie sich mehr trauen, was einzuschicken, wenn da eine Redakteurin halt sitzt, als so ein Typ. So, ja.
Hast du jemals ein Interview mit Herbert Grönemeyer gemacht? Ich hab von dir ja eins.
In meiner Fantasie.
Genau. Ich habe nämlich, als ich so ein bisschen bei Titanic auch recherchiert habe, da habe ich auch gesehen von dir ein Interview mit Herbert Grönemeyer. Nun ist es Titanic. Jetzt geht man davon aus, das ist komplett ausgedacht, komplett erfunden. Aber es ist nicht so platt geschrieben, dass man es sofort merkt. Es ist so geschrieben, dass es immer auch ein bisschen authentisch wirkt. Aber es war wirklich dann komplett ausgedacht. Mir hat ganz besonders der letzte Satz auch gefallen, wo du dann zu Herbert sagst, danke, es war so schön. Kommst du zu meinem Baseballspiel nächste Woche? Und da habe ich mich nur gefragt, okay, wo kommt das jetzt her? Danke, es war so schön. Ja, so, kommst du zu meinem Baseballspiel
Daddy
nächste Woche?
Grönemeyer. Wow. Ja, nein, das ist ja das also... Also ich habe tatsächlich schon immer, ich weiß nicht, ich glaube, die anderen Redakteurinnen waren so ein bisschen Redakteure und Redakteurinnen. Mutiger darin, sich mehr auszudenken. Ich habe immer richtig viel recherchiert, tatsächlich, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich will mich, hatte ich ja schon mal gesagt, ich will mich so richtig reingraben in so Themen. Und deswegen habe ich halt sehr viele Grönemeyer-Interviews zum Beispiel gelesen. Und es gibt ja dann sehr schnell so einen Ton. Mhm. Da muss man ja gar nicht mehr mit dem sprechen, um diesen Ton zu finden. Und das ist so geil. Ich war so früher immer so aufgeregt, Interviews zu führen, also als Person, die selber interviewt. Ich finde das so aufregend. Ja. bei meinem Praktika da irgendwie bei Musikexpress und Intro, ich konnte das gar nicht. Und es war so toll bei Titanic, so dieses, man kann sich alles ausdenken, man muss... Klar, man kann auch juristische Probleme kriegen, aber grundsätzlich muss man gar nicht recherchieren oder mit irgendjemandem reden. Und für Leute, die so ein bisschen sozial schüchtern sind und so, ist das halt eigentlich der Traum, ne?
Du bist nicht sozial schüchtern. Du gehst bei Karneval von morgens bis abends auf die Straße. Du bist nicht sozial schüchtern.
Mal so. Ich fand wirklich Interviews und so tatsächlich immer irgendwie, da wo es ernst wird und man so richtig so... Mhm.
Wenn ich das Titanic-Magazin als Papier durchblättere und sehe dieses Herbert Grönemeyer-Interview, weiß ich sofort, wo ich dran bin. Wenn ich im Netz aber auf eine Seite stoße mit diesem Interview, bin ich erstmal nicht so ganz sicher. Kann schon sein, dass Herbert was dagegen hat, weil man denkt, es ist ein echtes Interview. Ja. Denn unten steht nicht, dieser Artikel ist reine Satire. Steht nicht. Es ist unter dem Deckmantel Titanic, ja. Aber es ist nicht nochmal gekennzeichnet extra.
Das stimmt,
aber ja. Aber gut, ist so eine Gratwanderung, die macht man halt mit. Ja. Und aber wo kam Baseball her? Das ist ja überhaupt gar nicht deutsche Realität. Auch der Herbert, der vielleicht in London gewohnt hat viele Jahre und auch heute noch eine Wohnung da hat oder ein Haus, auch der ist, glaube ich, kein Baseball-Fan, soweit ich weiß. Wo kam das her?
Das ist einfach dieser amerikanische Teenie-Film oder Familienfilm-Witz, so dass der Papa am Ende zum Baseballspiel stimmt, kommt oder rein. Nicht kommt. Ich glaube, da habe ich das her. Ja.
Aber auch die Bühne ist nicht dein Lieblingsort sonst, ne? Also trotz 6 Tagen Karneval am Stück. Aber die Bühne ist weiterhin nicht dein Lieblingsort.
Nee, leider nicht. Ich wünschte, es wäre anders, aber es ist.
Aber ohne Lesung geht's nicht.
Ohne Lesung geht's nicht. Es ist aber sehr aufregend für mich tatsächlich. Also so sehr aufregend.
Okay, weil man aber auch mit Lesung ein bisschen Geld verdienen kann. Ja. Ne? Das ist mit Bücherschreiben oft schwer. Da muss man schon sehr viele verkaufen. Ja. Lesung. Das ist was Handfestes. Da geht man mit einer Plastiktüte nach Hause.
Ja, das stimmt.
Aber es kostet immer noch Überwindung auch für dich.
Kostet große Überwindung. Ich finde, dieses alleine auf einer Bühne sitzen und alles ist still, ist so wie so aus so einem Albtraum, den man eigentlich hatte früher, ne? So irgendwie so Vorträge oder so. Also es ist so, ich finde es ganz, ganz komisch, diese Stille und dieses, jetzt muss man irgendwie abliefern. Und dann ist es ja auch, es ist ja nicht alles total lustig oder so in so einem Buch. Und dann diese, also man weiß gar nicht, gefällt es denen jetzt? Und es ist, so eine Stunde oder so.
Ja, ich meine, du weißt, die sind wegen dir gekommen. Die haben auch in der Regel Eintritt bezahlt. Verrückt. Also alles tolle Voraussetzungen erstmal. Aber man muss halt abliefern, ne?
Ja.
Gut, aber hat es jemals nicht funktioniert?
Es hat auch mal nicht funktioniert, aber ich glaube, auch das ist eigentlich normal. Und das würde eigentlich jeder Mensch sagen, der sowas macht. Aber die einen nehmen sich's mehr zu Herzen und die anderen nicht. Aber naja.
Ja.
Schwierig.
Deine Schreibe ist auf jeden Fall, ob Kolumne, Artikel oder Roman, ist ja immer schön ironisch, ein bisschen flapsig. Warst du Klassenclownin früher auch?
Ja.
Du warst es. Denn Mädchen waren in meiner Zeit damals nicht oft Klassenclownin. Es war immer ein vorlauter Kerl.
Ja.
Aber wenig Mädchen. Ja. Aber du warst
es. Ich war es auf jeden Fall. Und man wurde aber auch hart sanktioniert. Und ich glaube, manchmal auch so ein bisschen mehr als Mädchen. So, ne? So.
Wirklich?
Also klar, rausgeschmissen wurden wir alle, die irgendwie frech waren. Aber es war schon so ein bisschen so sehr, sehr viel Argwohn dann einem gegenüber. Ja, aber war ich auf jeden Fall. Ja, und ich bin auch oft rausgeflogen. Die Bühne von der hintersten Bank, wenn man das mal erfinden könnte, das wäre, glaube ich, gut.
Das ist ein guter Titel für eine Comedy-Show, für einen Podcast. Ja, die Bühne von der hintersten Bank.
Stimmt.
Damit kannst du was machen, Paula. Damit kannst du was machen. Also, aber du bist schon eine, die, also da hab ich auch das Gefühl, die Sachen müssen einfach raus. Also wenn nicht, dann würdest du implodieren. Also du musst Sachen raushauen. Ne?
Ja.
Oft natürlich auch sehr pointiert. Wann hat es dir mal Ärger eingebracht? Also auch privat oder in der Familie oder wo auch immer?
Gab es bestimmt. Also es hat auf jeden Fall schon oft so Stürme.
Wahrscheinlich Shitstorms müsste es sein, ne?
Gab es ohne Ende, gab es wirklich sehr, sehr viele. Kann ich gar nicht mehr zählen. Es gab auch schon angedrohte juristische Konsequenzen von Menschen.
Oh, wann zum Beispiel?
Ich darf nicht drüber reden, aber ein berühmter Mann wollte mich auf jeden Fall anzeigen, weil ich sein Fehlverhalten in Bezug auf Frauen mal angedeutet habe. Mhm. Und da hat er dann ganz groß gedroht. Deswegen. sowas gibt es natürlich, wenn man manchmal
Politiker.
So ein bisschen zu frech ist.
Politiker.
Nee, Autor.
Autor.
Ich glaube, im Privaten ja schon auch. Also, dass man sich mal gezankt hat irgendwie mit Menschen. Aber ich glaube, das war alles so im Rahmen. Aber also in den letzten 10 Jahren ist da wirklich viel passiert, aber ich weiß halt jetzt, wo ich sozusagen auch die Grenze ziehen muss. Also für mein eigenes Wohlbefinden und natürlich auch das für andere. Also man muss auch so ein bisschen sich um alle kümmern.
Naja.
So.
Humor ist ja immer sehr eigen. Humor im Buch wahrscheinlich auch. Inwiefern musst du dich manchmal auseinandersetzen mit LektorInnen, die irgendwas nicht verstehen, die vor allem auch irgendwas nicht witzig finden. Gibt es da so Anmerkungen oder bist du als Autorin die Frau, die am Ende bestimmt? Ohne dich läuft nichts. Jeder Satz geht sowieso über dich.
Nee, ich bin nicht so eitel und ich finde es eigentlich immer gut, weil man darf auch nicht vergessen, dass man in einer Bubble ist und so. Und ich finde das dann immer gut, wenn man darauf hingewiesen wird, dass bestimmte Wörter eben nicht jeder kennt oder bestimmte Referenzen. Es muss auch nicht immer jeder alles eben kennen, aber ich finde es schon so ein bisschen, manchmal kann es dann elitär wirken, wenn man zu sehr Sachen voraussetzt. Und da will ich auch immer aufpassen. So. Und das ist nicht nur im Buch, sondern überall so. Und auch mit KollegInnen bin ich da auch immer im Gespräch, dass man so ein bisschen so, ey, ja, jetzt hier irgendwie diesen TikTok-Streit auseinanderzunehmen, ist irgendwie lustig, aber nicht jeder ist da. Und die normalen Menschen und so. Also, dass man so ein bisschen guckt, dass das Verhältnis stimmt. Und auch der Ort, wo man das thematisiert, wenn man auf Instagram ein Instagram-Thema bespricht, ist das ja was anderes, aber in einem Buch muss man so ein bisschen gucken.
Aber wird auch über Witze diskutiert mit den LektorInnen?
Doch, das gab es auch schon mal, aber jetzt nicht so, so krass, ne? Sondern dass man was erklären musste oder man mal, aber ich bin eigentlich immer relativ defensiv und sage dann eher, ach, wenn du es nicht verstanden hast, dann, es sei denn, es ist so genial, aber dann, ach, nö. War jetzt nicht besonders schlimm oder so.
Erstaunlicherweise bist du in den Social Media gar nicht so am auf die Kacke hauen. Ne? Also du bist da nie groß vertreten gewesen. Ich glaube, eine Zeit lang hast du Facebook sehr bedient, aber eben nicht Instagram, das Coole. Mhm. Du bliebst bei Facebook,
ja,
bei den Uncoolen, bei den Älteren.
Ja.
Bist du immer noch bei Facebook? Ich wollte gestern Abend bei dir auf Facebook gehen und du warst nicht mehr da.
Doch, ich bin da. Doch. Ich mache immer noch Facebook.
Weißt du was? Ich habe dich nicht gefunden.
Ah.
Oder wann warst du das letzte Mal drauf? Ist die Seite abgeschaltet?
Nee.
Und jetzt, Paula.
Heute, gestern.
Paula, ich bin Journalist. Paula, ich habe dich nicht gefunden.
Vielleicht habe ich dich geblockt. Nein.
Das ist die Erklärung.
Das wäre komisch. Das wäre wirklich komisch.
Okay, aber Instagram hast du nicht mitgemacht. Also du bist da, aber so ab und zu. Das, was halt sein muss. Ne? Warum nicht? Denn da sind ja die Coolen. Da sind ja auch die Massen.
Also erstens bin ich wirklich ein Textmensch. Ich finde dieses Fotofokus und dann versuche ich manchmal so ein paar Texte da hinzutun. Weil ich Facebook so lange nutze, ist mein Algorithmus total super. Also es ist nur noch meine Leute und irgendwie so, also ne, so wie es irgendwie oft kritisiert wird, dass man nur in seiner Bubble agiert. Aber so ist das für mich psychisch am besten auszuhalten, weil ich das wirklich über Jahre trainiert habe sozusagen. Und man kann da sehr gut die Privatsphäre-Einstellungen so einstellen, dass man eben also nicht alle kommentieren können und so und eigentlich alle anschreiben können. Instagram finde ich sehr schwierig für Psyche, was so Körperbilder angeht. Also so, das ist einfach, das macht einen wirklich kaputt. So. Also und so geht es ja auch allen. Und deswegen versuche ich da, also ich habe das jetzt so eingerichtet, dass ich niemandem folge und nur noch sende.
Ja, das ist auch
was
total
mir aber trotzdem, es ist trotzdem ja falsch, weil ich ja trotzdem diese Plattform, die ich eigentlich ablehne, bediene. Aber man muss ja leider Werbung für sich machen. Ne? Das ist so ein bisschen der schwierig.
Instagram ist ja im Prinzip das Gegenteil von Feminismus, weil du jetzt gerade das Thema angesprochen hast. Mhm. Du bist ja auch sehr aktiv, aber im Moment ist das ein Kampf gegen Windmühlen, oder?
Total.
Also der Feminismus ist, glaube ich, wahrscheinlich ein paar Schritte zurückgegangen mittlerweile wieder, oder?
Ich glaube, es finden immer so Kämpfe auf unterschiedlichen Feldern statt, aber was so Körper und gerade Sachen wie Altern und Beauty-Industrie angeht, ist es wirklich finster. Ich finde es, aber auch da weiß man wieder nicht, ist das nur diese Online-Welt? Ist das in der echten Welt auch so angekommen, wie man sich das, aber ich glaube, ist das schon so passiert, so mein Gefühl. Ja, es ist wirklich nicht förderlich in keinster Weise. Kann Instagram sehr wenig Positives abgewinnen, außer dass es auch es passieren lustige Sachen
auf
da, um Gottes Willen. Das ist, ist mit diesen Videos, mit diesen Reels und so, das ist schon witzig.
Ja.
Gibt es tolle Sachen, ja.
Es ist aber auch erstaunlich, wie viel Zeit dafür drauf geht, oder?
Ja.
Es ist nicht wirklich Leben, oder? Es ist Beobachten.
Ja.
Es ist Leben beobachten, es ist nicht wirklich Leben.
Ja, wobei ich mir so denke, das löst vielleicht einfach das Fernsehen ab, ne? So, also Also das eine ist ja, dass man sich so die Leben anderer Menschen anguckt. Da kann man auf jeden Fall oder sollte man drüber reden. Aber wenn ich so TikTok und diese Reels, die ja wirklich Sketche beinhalten oder schlaue Sachen, dann ist das vielleicht wirklich, wie wir früher rumgesäppt haben. Mhm. Und das fand ich jetzt auch nicht so sinnlos. Aber absolut, ja klar, man muss natürlich aufpassen.
Paula, wie schön, dass wir zusammengekommen sind hier, dass wir dich ein bisschen kennengelernt haben. Dein neuer Roman, der heißt Alles immer wegen damals. Dann danke für den Besuch und wir sagen bis die Tage.
Ja, danke dir für die Einladung. Schön war's.
Talk mit Thies.